Ich grüße euch herzlich an diesem Sonntagmorgen und ja, ich fühle mich schwach, ja. Ich fühle mich schwach. Ich habe hier mit diesem Predigttext wirklich gekämpft. Ich dachte, ja, hast du schon vor 4 Wochen darüber gepredigt, dasselbe Thema? Also, ja, nochmal. Und ich dachte, du musst mutig sein, denn hier wird gefordert, dass ich schwach bin. Es wird förmlich gefordert von Paulus. Ich lese euch mal den Predigttext vor, aus der Schlachterübersetzung. Das sind die ersten 5 Verse im 2. Kapitel des Korintherbriefs. Da schreibt Paulus: Als ich zu euch kam, liebe Geschwister, um euch das Zeugnis von Gott weiterzugeben, tat ich das nicht mit überragender Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit. Denn ich hatte mich entschlossen, unter euch nichts anderes zu kennen, außer Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch auf und zitterte innerlich vor Angst. Mein Wort und meine Predigt beruhten nicht auf der Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung des Geistes und der Kraft Gottes. Euer Glaube sollte sich nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Ja, heute geht es also um den Gegensatz menschliche Weisheit und Kraft Gottes. Ein seltsamer Gegensatz. Wir halten ja viel von menschlicher Weisheit. Wir lassen uns beraten, wir kaufen Zeitschriften über Ernährungsgeschichten, über Hausdämmung, neue Heizungen und was weiß ich, was wir alles an Wissen brauchen, an schlauen Leuten, die sich darüber Gedanken machen. Ja, sogar an frommen Reden, die auf menschlicher Weisheit gründen. Es gibt wunderbar anzuhörende Lehren über den Sinn des menschlichen Lebens. Und jetzt bezeichnet die Bibel das als Dreck und Kot. Das ist krass. Aber menschliche Weisheit kann ja niemandem helfen, wenn wir mal vor Gott stehen. Dann zählt all das nicht mehr. Wie toll und vernünftig ich gelebt habe. Dann zählt nur noch, wie stehe ich vor Gott da? Vor dem Heiligen Reinen. Und die Begebenheiten in der Bibel, die Begegnungen mit Gott schildern, zeigen ein tiefes Erschrecken. Ich bin des Todes, ich muss sterben. Das weiß jeder, der das erlebt hat. Vor Gott gibt es keine Ausrede. Dann sehen wir nur unsere Schuld und Sünde, die mit Gott unvereinbar ist. Auch nicht die Sünden, die wir vielleicht als klein bezeichnen. Sowas gibt es ja auch, dass wir sowas bagatellisieren. Das machen wir gerne. Aber im Lichte des Heiligen Geistes gibt es keine Bagatellsünden, keine Notlügen. Ja, da gibt es noch nicht mal mehr die Regungen in unserem Herzen, die vor Gott bestehen können. Da ist auch viel Übel. Vor Gott sehen wir unsere ganze Verdorbenheit. Sie liegt offen vor ihm und wir können nichts rechtfertigen. Das Böse ist einfach mächtig in unserem Herzen und wir können es nicht auslöschen mit eigener Kraft. Und wenn wir das erkennen, dann ist das das Werk des Heiligen Geistes. Ohne den schaffen wir das nicht. Mir fiel eine Begebenheit ein, wo wir vor einigen Jahren Pfingsten in einem Restaurant waren. Und ich schenkte dann der Bedienung bei der Bezahlung ein kleines Gideon-Testament. Darf ich Ihnen das schenken? Und legte dabei ein kleines Scheinchen rein als Trinkgeld. Sie guckt mich an, sagte, das wollen Sie mir schenken? Ja, will ich Ihnen schenken. Jetzt muss ich nochmal zurückfragen, das wollen Sie mir wirklich schenken? Ich sagte, ja. Sagt sie, wissen Sie was? Als wir heute Morgen hier zur Arbeit kamen, begrüßte uns unser Chef mit den Worten, heute werdet ihr alle beschenkt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt schenken Sie mir eine Bibel. Da sagte ich, ja, wissen Sie denn, was das heißt, den Heiligen Geist bekommen? Da schaut sie mich fragend an. Ich sagte, ohne Heiligen Geist erkennt man nie, wie schlimm die eigene Sünde ist. Und ohne Heiligen Geist erkennt man nie, wie groß Gottes Gnade und Liebe ist. Das muss ich meinem Chef erzählen. Und als wir rausgingen, sagte sie, beim Abschied, sie stand an der Tür und hat uns verabschiedet, sagte sie, ich habe alles meinem Chef erzählt. Ja. So ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn wir erkennen, wie groß Gottes Gnade ist, dann begreifen wir erst, wie groß seine Liebe ist. Dass er uns reinigt von aller Schuld, so als hätten wir nie gesündigt. Ich sagte beim letzten Mal schon, rückstandsfrei, ohne Nebenwirkungen für uns. Er hat alles getragen. Und darum will Paulus nichts anderes wissen als das Kreuz. Als das Kreuz Jesu. Diese Botschaft der Gnade und des Erbarmens aus dem Himmel, diese Botschaft der Liebe Gottes zu uns Menschen, darf nicht mit menschlicher Weisheit vermischt werden. Sie darf nicht mit den schönsten Worten verklärt werden, mit unserer Kraft, wie wir uns das so vorstellen. Man darf auch nichts davon wegnehmen. Nein. Und doch stößt diese Botschaft auf Widerstand. Sie stößt auf den Widerstand von der menschlichen Natur, von der ganz natürlichen menschlichen Natur, denn sie spricht ja zu unserer menschlichen Natur, dann an dir ist nichts Gutes. Das wollen wir nicht hören. Diese Botschaft wird von uns stolzen Menschen nicht gerne akzeptiert. Der Stolz wird ja gefördert, das Selbstbewusstsein wird ja gefördert, auch schon in den Schulen. Wird das gefördert, dass man stolz ist auf die Schule, die man besucht hat, dass man stolz ist auf die Uni, die man besucht hat oder sonst was. Nein, der Stolz widerstrebt dieser Botschaft. Daher muss Gottes Kraft wirken, damit sie wirklich in unser Herz reinkommt, damit wir sie akzeptieren. Als ich las, dass der Paulus zitterte vor Angst, vor den Korinthern über diese Botschaft, dass er nur diese eine Botschaft bringt. Da hatte ich an den früheren FEG-Pastor Rudi Dietzel gedacht. Viele von euch kennen ihn ja, lebt ja schon lange nicht mehr. Und ich habe einmal neben ihm gesessen, weil ich die Moderation machen durfte und er die Predigt. Und ich spürte, wie er im ganzen Körper zitterte. Das hatte ich mir nicht vorstellen können, dass dieser Mann so ängstlich war vor seiner Predigt, dass er Gottes Wort verkündigt. Als er dann predigte, merkte man davon nichts mehr. Aber er spürte die Verantwortung vor der Gemeinde und vor Gott, vor seiner Predigt. Und es kamen ja auch viele Menschen durch seine Predigt zum Glauben. Es gehört offensichtlich Mut dazu, einfach zu predigen. Und ich habe das bei dieser Predigt auch so empfunden, immer wieder dasselbe zu sagen, immer wieder dasselbe. Ja, soll ich ja wirklich dabei bleiben? Ist das nicht langweilig, immer dasselbe zu hören? Die Predigt muss so einfach sein, dass der Prediger unwichtig wird, dass man nicht mehr sagt, das ist ein toller Prediger. Das ist falsch. Die Predigt muss so sein, dass Jesus groß wird in deinem Herzen. Dass du Jesus neu mehr liebst. Dass Gottes Kraft in dir wirkt. Nicht neue Erkenntnisse und wunderbare Zusammenhänge der Bibel erretten deine Seele vor Gott. Erretten deine Seele vor dem ewigen Tod. Sondern nur Jesus, der Gekreuzigte. Keine kluge Bibelschule bringt dich näher zu Jesus als das Bekenntnis der eigenen Schuld. Herr, sei mir Sünder gnädig. So komme ich zu Jesus. Nicht, dass viele wissen. Als meine Frau und ich vor über 40 Jahren auf der Suche nach Gemeinde waren, und wir kamen da in diese freie evangelische Gemeinde, und Rudi Dietzel predigte, und ich hörte ihn zum ersten Mal das klare Evangelium sagen. Ich musste weinen. So berührt es mein Herz. Und ich sagte, in diese Gemeinde gehörst du nicht rein. Die ist zu gut für dich. Und nach dem Gottesdienst fragte mich jemand, sind Sie zum ersten Mal hier? Sag ich, ja, aber diese Gemeinde ist so gut für mich, da gehöre ich nicht hin. Da sagt er, wir sind eine Gemeinde von begnadigten Sündern. Das sind wir auch, ne? Da dachte ich, da gehörst du hin. Ja. Ja, wie wirkt nun Gottes Kraft? Es beginnt mit diesem Erschrecken über die eigene Schuld und Sünde, über das eigene Verdorbensein, über ja, das eigene Herz, was ich nicht mehr im Griff habe, was, ja, wo so vieles Üble hervorkommt. Und je mehr ich das erkenne, umso größer leuchtet das Kreuz Jesu auf. Umso gewaltiger ist es, dass Jesus all diese Schuld getragen hat, alles bezahlt hat. Dass er durchgehalten hat aus Liebe zu mir, aus Liebe zu mir verkehrte Menschen. Damit ich nicht mehr bestraft werden muss. Er lässt sich am Kreuz bestrafen. Er übernimmt die Strafe, die mir gilt. Sein Blut wäscht mich rein von aller Schuld. Und diese Botschaft gilt jedem Menschen. Und immer wieder muss Gott uns klar machen, dass das die einzige Botschaft ist, die die Kraft hat, mich durchs Leben zu tragen und mir ein Trost im Sterben ist. Mein einziger Trost im Sterben ist diese Botschaft, dieses Kreuz. Er hat alle Schuld bezahlt. Ich denke, es ist euch oder vielen von euch auch ähnlich ergangen, als man das zum ersten Mal begriffen hat. Welch eine Freude, welch ein Glücksgefühl da uns durchströmt hat. Und ich dachte damals, ich werde Gott immer so lieb haben wie jetzt. Das kann nicht mehr anders sein. Die Liebe zu Gott hatte meine Seele beseelt, eine Liebe, von der ich dachte, dass sie nie zu Ende ging. Und das hatten die Korinther auch erlebt. Die Korinther waren auch so glücklich über diese Botschaft. Paulus hat 1,5 Jahre dort gedient in der Stadt. Und es kamen viele zum Glauben. Viele haben Jesus erkannt. Viele haben erkannt, wie es um sie steht und dass Jesus ihr einziges Heil ist. Und sie waren glücklich. Doch jetzt schreibt Paulus in diesem Brief, dass diese Dankbarkeit und Freude verschwunden ist. Da gibt es Streit. Man ringt um gewisse Prediger, um gewisse Parteiungen. Man schwärmt von diesem und jenem. Man schwärmt nicht mehr von Jesus. Über die Gnade, über die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott ist erkaltet. Man begeistert sich für Menschen, die besondere Gaben haben. So sind wir. So waren die Korinther damals, so sind wir vielleicht auch. Ich denke, ich kann es von mir sagen, ich bin auch so. Die Liebe zu Gott ist gefährdet. Man kann sich dann über alles Mögliche aufregen. Auch in der Gemeinde kann man sich über vieles aufregen. Ich weiß nicht, über was ihr euch aufregt in der Gemeinde, aber es gibt bestimmt auch hier Probleme. Gott hält uns durch sein Wort heute einen Spiegel vor, damit wir uns selbst prüfen können, wie es mit unserer Liebe zu Gott steht, mit unserer Freude über das Heil, was er uns schenkt, über die Liebe, die jeden Tag uns begleitet. Von früh bis spät und sogar in der Nacht ist er bei uns und er weiß so um unseren Träumen. Da denke ich immer, dass Gott das alles weiß. Unglaublich. Die Gemeinde in Korinth war groß und sie war reich gesegnet. Das betont Paulus in seinen Briefen, dass sie alles an Segensgaben haben. Und doch war die Liebe zu Gott erkaltet und man hat Streitigkeiten untereinander. Paulus war darüber entsetzt. Dass eine Gemeinde so schnell das Wichtigste aus dem Blick verliert, ist natürlich eine Warnung für uns alle. Pastor Wilhelm Busch, ist manchen unter euch bekannt für seine Schriften. Da habe ich letztens noch in eurer Schrift gelesen, dass er schon in den 50er Jahren beklagt hat. Ich muss mal gerade schauen, wo ich das aufgeschrieben habe. In den 50er Jahren beklagte er, dass die Kirchen sich immer mehr um sich selbst drehen. Dass sie darum kämpfen, um neue Liturgien, um neues Liedgut und was weiß ich. Man ringt ganz viel um Erneuerung, um äußerliche Rahmenbedingungen in den Kirchen und Gottesdiensten. Es werden immer mehr Mitarbeiter intern gebraucht. Ich habe schon Gottesdienst erlebt, da sind 30, 40 Leute an einem Gottesdienst beteiligt, in der Planung, in der Vorbereitung. Und wenn man dann fragt, lieber Pastor, lieber Pfarrer, könnten in Ihrer Gemeinde Leute sein, die bei den Gideons mitarbeiten? Ach nein, ich brauche jeden Mitarbeiter in der Gemeinde, nicht noch weitere Belastungen nach außen hin. Und genau das ist ein Problem, dass unsere Wirkung nach außen durch diese internen Dinge gelähmt werden. Was nicht die perfekte Gottesdienstgestaltung errettet meine Seele. Ne? Nicht der tolle Prediger errettet die Seele von dir. Das tut nur Jesus. Durch seinen Tod am Kreuz. Nur dadurch wirst du errettet. Und nicht viele Halleluja-Rufe erretten mich. Oder die emotionale Hochstimmung, auch das nicht. Sondern nur die Gnade und Liebe Gottes durch Jesus, den Gekreuzigten. Ob ich beim Beten kniee oder stehe oder sogar im Bett liege, ist egal für meine Errettung. Entscheidend ist, dass Gott mir die Gnade in Jesus schenkt, dem Gekreuzigten. Auch nicht der regelmäßige Besuch von Gottesdiensten errettet mich. Der Besuch von Hauskreisen, Bibelstunden oder Konferenzen errettet meine Seele. Sondern dass ich meine einzige und ganze Hoffnung setze auf das gewaltige Opfer Jesus. Auf das, was Gott mir geschenkt hat, der Vater im Himmel, in seinem Sohn, dem Gekreuzigten. Er hat meine Schuld bezahlt. Und nicht die perfekte Gemeinde errettet meine Seele. Ja, man sucht manchmal die perfekte Gemeinde, die tolle Gemeinde. Nein, Gott wird mich nicht fragen, wenn ich vor dem Richterstuhl stehe, hast du auch eine richtige Gemeinde besucht? Nein. Hast du dir gute Predigten angehört? Wird Gott mich auch nicht fragen. Seine Frage ist, hast du mir vertraut, dass ich für dich meinen einzigen Sohn geopfert habe und all deine Schuld bezahlt habe? Hast du mir das geglaubt, dass ich dich so lieb habe? Alle diese Veranstaltungen sind nicht schlecht. Im Gegenteil, sie sollen mir helfen, zu diesem Glauben an Gott dass ich meine ganze Hoffnung und mein ganzes Vertrauen allein auf die Gnade setze. Und dann geschieht das, was die Welt ja so dringend braucht. Dann sprudelt unser Mund über, dann können wir das nicht mehr für uns behalten, dann müssen wir das weitersagen. So wie es die ersten Christen taten, obwohl sie verfolgt wurden, getötet wurden, konnten sie nicht schweigen von dem, was sie durch Jesus erlebt haben. Die Liebe Gottes zu allen Menschen, für die Gott die verschlossene Tür zum Paradies aufgestoßen hat durch das Kreuz. Ja, wir überzeugen die Menschen nicht mit unseren tollen Gottesdiensten und schönen Gottesdiensträumen, sondern mit der Kraft Gottes, die in dem Wort vom Kreuz enthalten ist. Aber dieses Wort muss auch von der Liebe zum Nächsten getragen werden. Wenn wir durch die Straßen gehen, sehen wir dann Menschen, die verloren sind, die gerettet werden sollten, die Gott lieb hat. Wenn wir Begegnungen haben mit Nachbarn, mit Freunden, sehen wir dann den Menschen, den Gott lieb hat und der ohne dieses Kreuz verloren ist. Mit der Liebe zum Nächsten und der Liebe zu Jesus können wir diese Botschaft weitersagen. Paulus sagt, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten sind die tragenden Säulen dieser Botschaft. Und mit dieser Liebe hat ja Paulus in Korinth gepredigt. Und diese Liebe mangelte nun der Gemeinde in Korinth. Und dieser Gefahr stehen wir halt heute auch. Und Satan weiß, wo er uns angreifen kann. Er weiß, wenn wir zu Jesus gefunden haben, dann hält uns Jesu Hand fest. Er kann uns nicht mehr rausreißen aus dieser Hand. Und was macht er jetzt? Er sorgt dafür, dass wir nicht mehr nach außen wirken können. Mit allen möglichen Tricks und Raffinessen. Satan will uns nach außen hin wirkungslos machen. Er hat begriffen, gegen Jesus kommt er nicht an. Aber unsere Wirksamkeit nach außen, die kann er zunichte machen. Aber auch mit diesem Versagen können wir zu Jesus kommen und sagen, Herr, du siehst, was wir für Schwierigkeiten haben, wie wir miteinander umgehen. Du siehst, wie wir uns um uns selbst drehen. Hilf uns doch, da rauszukommen. Binde du Satan, dass er nicht unsere Kraft nach außen hin zerstört. Er hat so viel Geduld mit uns, dieser Heiland. Er hat ausgehalten bis zum letzten Blutstropfen am Kreuz, aus Liebe zu dir und mir. Und er tat das ja nicht, weil wir so toll sind, weil wir so tolle Gaben haben, weil wir so schön aussehen, weil wir so nett sind. Nein, er liebt uns ohne Grund und ohne unsere Gegenliebe. Und doch, er sehnt sich nach der innigsten Gemeinschaft mit uns. Nach der innigsten Gemeinschaft. Wisst ihr, wie Jesus diese Gemeinschaft bezeichnet? Bleibet in mir und ich in euch. Nicht nebendran, nein, in mir und ich in euch, sagt er. Wie ein Körper. Inniger ist nicht möglich. Aber mit weniger Innigkeit gibt sich unser Heiland nicht zufrieden. Er will uns mit uns so verbunden sein. Ja, dann dachte ich, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, denen wir vom Evangelium, dem das Evangelium nahebringen wollen, wenn wir, ja, sage ich mal, missionarisch unterwegs sein wollen. Und ich befürchte, dass wir auch geneigt sind, mit menschlichen Überredungskünsten, Überzeugungskräften, ja, zu argumentieren. Unser Gegenüber zu überzeugen von dem Evangelium. Paulus hat sich entschieden, genau dies nicht zu tun. Denn damit würde dieser Glaube, den wir vielleicht erzeugen, auf menschlicher Weisheit beruhen, auf menschlicher Überzeugungskraft. Aber er soll auf Gottes Kraft beruhen. Deswegen, sagt Paulus, deswegen habe ich mich entschieden, nur Jesus Christus, den Gekreuzigten, unter euch zu kennen. Unsere menschliche Weisheit wird ja von Gott völlig verworfen. Sie ist ja sogar schädlich. Deswegen wird sich Gott dazu nicht bekennen. Die Entscheidung von Paulus zur Gewinnung von Menschen für den Glauben an Jesus, nichts anderes zu kennen als Jesus und den als Gekreuzigten, sollte daher auch für uns eine Orientierungshilfe sein, bei unseren Versuchen, Menschen zu gewinnen für Jesus. Und nach den Worten von Paulus gehört dazu Mut. Viel Mut. Ich trete nämlich als schwacher Mensch dann auf. Ich trete als Sünder auf, der begnadigt ist. Ich sage von mir selbst, an mir ist nichts Gutes. Ich habe nur Heil in Jesus gefunden. Weil er für meine Schuld und Sünde, für die Verdorbenheit meines Herzens, in dem so viel Übles sich abspielt, stellvertretend für mich mit seinem bitteren Tod am Kreuz bezahlt hat. So stehe ich vor meinem Gegenüber. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich dabei oft gezittert habe, weil ich mich so gedemütigt habe. Ich bin verloren ohne dieses Kreuz, das gebe ich zu. Ich habe nichts anderes. Aber aus diesem Kreuz strahlt eine unendliche Fülle an Gnade und Vergebung für jeden Menschen. Denn Gott liebt alle Menschen, das sagt er auch in seinem Wort. Deswegen hat er seinen Sohn für uns so leiden und hinrichten lassen. Das war die Mission des von Gott gesandten Messias. Und so dürfen wir auch als schwache Menschen mit schwachen Worten reden, damit allein Gottes Kraft wirksam ist. Und bekennen, dass alle, auch meine Schuld, hier gesühnt wurde von dem einem heiligen und reinen und unschuldigen Sohn Gottes. Er bezahlte sehr teuer meine ganze Schuld. Er möchte uns bei sich haben in der Ewigkeit. Das war sein Ziel, uns zu erretten. Und es gibt Menschen, die nehmen dieses Angebot nicht an. In der Apostelgeschichte wird berichtet von dem Dienst Paulus, da heißt es in Korinth, da heißt es, dass Paulus den Juden nachdrücklich bezeugte, dass Jesus der Messias ist. Und dann heißt es wörtlich, weil sie aber nichts davon wissen wollten und ihn beschimpften, schüttelte er den Staub aus seinen Gewändern und sagte zu ihnen, wenn das Gericht euch trifft, seid ihr selbst dran schuld. Ich habe meine Pflicht getan und werde mich jetzt an die Nichtjuden wenden. Und er verließ die Synagoge und predigte von da an bei Titus Justus, einem Griechen, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar an die Synagoge stieß. Ja, also auch Paulus erlebte, dass viele seine Botschaft nicht annahmen. Es kam nicht die ganze Stadt Korinth zum Glauben, aber es war eine große Gemeinde. Mir wurde auch bewusst bei der Arbeit hier, dass unsere Gideon-Arbeit eigentlich genau auf der Basis beruht. Wir geben das Wort Gottes halt schriftlich weiter und vertrauen darauf, dass Gottes Kraft bei demjenigen wirkt, wenn er drin liest. Und das geschieht auch immer wieder, vereinzelt. Viele Bibeln landen vielleicht sogar im Müll, aber Einzelne werden errettet. Einzelne finden durch dieses Wort, durch diese weitergegebene Bibel zum Glauben an Jesus. Wir standen mal als Gideons vor einer Kölner Schule, vor einem Kölner Gymnasium zum Schulende. Die Schüler strömten raus, rannten raus, sie wollten ja alle nach Hause oder zum Bus. Und auf der gegenüberliegenden Seite von der Schule war eine große Bushaltestelle und ich weiß nicht, 100, 150 Schüler standen da und warteten auf den Bus. Und wir standen dann am Ausgang und Jeder kann eine Bibel haben, jeder, der möchte, kann eine Bibel haben. Und ungefähr die Hälfte nahm damals eine kleine Bibel an. Und dann standen die drüben an der Bushaltestelle und einer der Schüler stellte sich auf die Bank, die da stand, und las dann theatralisch im Stile von einem, ja, wie die Leute an Fasching, an diesen Sitzungen da so reden, las er aus der Bibel vor. Oh, und die Kinder, die um ihn herum standen, die bogen sich vor Lachen. Ich habe nicht verstanden, was er vorliest. Dazu war ich zu weit weg. Aber ich dachte, boah, das tut ja weh, dass jemand mit Gottes Wort so umgeht. Doch plötzlich stockt er und sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass sowas in der Bibel steht. Das sagt er so laut, dass ich das auch höre. Was denn, rufen die alle und dachten, jetzt kommt etwas, worüber sie lachen müssen. Aber da las er ganz betroffen etwas vor. Wo steht das denn? Und er sagte, Seite sowieso, Nummer sowieso. Und alle Kinder waren am Blättern und waren betroffen von einer Aussage in der Bibel. So wirkt Gottes Wort. In einem Gefängnis schenken wir den Gefangenen zum Ende des Gottesdienstes allen eine Bibel, die das wollten. Und die nehmen dann die Bibel so, gucken dann kaum an, weil ich weiß nicht, was die mit der Bibel machen. Also es geht das Gerücht um, dass die das dünne Papier auch benutzen als Zigarettenpapier und sowas. Also sie nehmen die Bibel schon mit. Und einer schaute mich strahlend an. Ich sagte, danke, dass Sie mir heute eine neue Bibel schenken. Meine alte ist ganz zerlesen, da fallen die Blätter raus. Für mich hat hier im Gefängnis ein neues Leben angefangen. Wow. So wirkt Gottes Wort. Und jetzt habe ich noch eine Geschichte mitgebracht, die lese ich euch noch vor. Die hat mich so berührt, dass es auch eine kleine Ermutigung ist für uns. Es ist eine Geschichte aus USA natürlich, ja, von den Gideons auch natürlich. Und zwar, der amerikanische Gideon Sterling liest, hat jedem, dem eine Bibel weitergab, Stellen in der Bibel angestrichen mit so einem Markierungsstift. Alle Stellen, die er dem vorgelesen hat, hat er markiert. Okay. Und eines Tages kam ein derb aussehender junger Mann namens Johnny, ein Kfz-Mechaniker, in Sterlings Büro, um eine Quittung ausgestellt zu bekommen. Während Sterling diese Quittung unterschrieb, sah Johnny auf seinem Schreibtisch eine Gideon-Bibel liegen. Lesen Sie darin? Fragt er Sterling. Ja, Johnny, sicher, ich tue das. Johnny fragt, bringt das denn was? Auf jeden Fall, Johnny, es ist das Beste auf der ganzen Welt. Dann fragt Johnny, bringt das auch was, wenn man sich scheiden lässt? Ja, selbst in einer solchen Situation kann es helfen. Und dann schüttete Johnny dem Sterling sein Herz aus und erzählte ihm, dass sich seine Frau von ihm scheiden lassen wollte und dass seine Kinder weggehen würden. Sterling gab Johnny ein neues Testament, in dem bestimmte Verse mit einem gelben Textmarker angestrichen waren. Er lud Johnny zu sich nach Hause ein, seine Gemeinde, wo Sterling und sein Pastor den Johnny zum Herrn Jesus Christus führen konnten. Einige Wochen später kam Johnny wieder in Sterlings Büro und sagte, Herr Liest, würden Sie mir noch ein paar mehr Stellen anstreichen, gelb markieren? Sterling fragt, was meinst du damit? Ja, ich möchte, dass Sie mir ein paar mehr Verse gelb markieren. Ich brauche mehr gelbe Verse. Sterling bat ihn dann, einige Verse selbst herauszusuchen und er würde die ihm gerne markieren. Johnny antwortete, aber ich kann nicht lesen. Sterling fragte ihn, wie er dann den anderen von der guten Botschaft weitersagen konnte. Ja, sagt Johnny, ich nehme einfach die Bibel und schlage die gelben Stellen auf und lasse den anderen lesen. Und deswegen brauche ich jetzt mehr gelbe Stellen. Gebe Gott, dass unser Herz so brennt.